ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Ihr Name?
Alexander Estis.
Wann haben Sie Geburtstag?
Am 20.09.86.
Wann sind Sie geboren? Nein, wo sind Sie geboren?
In Moskau.
Ich könnte die Frage noch ein paar Mal verändern und es käme immer dieselbe Antwort.
Ich musste etwas staunen.
Herr Estis, was ist Ihre Profession?
Ich bin Schriftsteller.
Und was treibt Sie an?
Inspirieren tue ich vor allen Dingen Deadlines, manchmal auch die Aussicht auf Schokolade, aber natürlich auch solche Dinge wie Wissensdurst und Sprachhunger. Ab und zu ist es auch die Wut.
Würden Sie es schaffen, ein Buch zu schreiben, wenn man Ihnen danach ein Stück Schokolade gäbe?
Da gehört sicher eine ganze Menge Schokolade dazu.
Sagen wir eine Tafel.
Zu einem ganzen Buch zu bewegen. Sagen wir eine Tonne.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Vor allen Dingen im Bett. Mhm. Inzwischen auch in Zügen, dank der Deutschen Bahn.
Schreiben Sie da gut und gerne?
Ja, ich musste mich daran gewöhnen. Ich hatte gar keine Wahl.
Welche Musik hat Sie jüngst berührt?
Es ist eine ganz besondere Musik. Der Akkordeonist Michail Sapochnikov, den ich sehr schätze und mit dem ich manchmal zusammenarbeite, hat ein ukrainisches Volkslied aus seiner Heimatregion umkomponiert, und zwar nach Beginn des Krieges. Dieses Lied heißt Badaljanitschka, und so wie er es umgestaltet hat, das zu hören, hat mich zutiefst bewegt.
Welches Buch hat Sie zuletzt berührt?
Zuletzt habe ich seit langem wieder etwas Heinrich Heine gelesen. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsdichter und er erstaunt mich immer wieder. Nicht nur aufgrund der stilistischen Grazie und der großen satirischen Raffinesse. In jedem Satz ist er auch prophetisch im Hinblick auf die politische Situation auch heute.
Das heißt, Sie ziehen aus seinen Büchern auch Leitlinien für heute, also zum Denken einige Leitfäden?
Ja, sagen wir mal Anregungen und Denkanstöße auf jeden Fall.
Haben Sie da jetzt konkret schon was vor Augen?
Also zum Beispiel eines meiner Lieblingsgedichte, Die Wahlesel, das fängt an mit dem wunderbaren Vers, die Freiheit hat man satt am End. Und ich denke, das trifft für unsere Zeit in sehr vielen Hinsichten leider zu.
Wie beginnt Ihr Tag, Herr Estis?
Ich stelle mir meistens einen Wecker auf den frühen Morgen, würge ihn dann möglichst schnell ab, um bis in den Nachmittag hinein zu schlafen. Der große Vorteil ist, oft haben sich die E-Mails und Anfragen bis dahin schon erledigt.
Das ist zumindest ehrlich, hätte mein Deutschlehrer jetzt gesagt. Dresdens neuer Stadtschreiber ist zu Gast, Alexander Estis. Herr Estis, wie hat Dresden Sie so empfangen? Also wie gingen so die ersten Tage los in der Stadt?
Der Empfang war sehr, sehr freundlich. Ich fühlte mich sehr willkommen. Die Kulturbürgermeisterin Frau Klepsch hat mich sehr herzlich im Kulturrathaus begrüßt, das auch wunderschön ist. Das wusste ich gar nicht. Es gab eine Antrittslesung, die sehr, sehr gut besucht war, an der es sehr viele schöne Gespräche gab. Insofern fühle ich mich da sehr gut aufgenommen. Natürlich gab es auch, wenn man im Internet ein wenig gestöbert hat, unter den Kommentaren bei den Posts zu meinem Antritt gab es durchaus auch negative und, sage ich mal, polemische Stimmen bis hin dazu, dass es hieß, Westdeutschland schickt uns jetzt einen Propagandabeauftragten.
Ach nee, Westdeutschland schickt. Man muss dazu sagen, Sie kommen jetzt erstmal aus Hamburg oder? Nee, gar nicht wahr, Sie kommen ja eigentlich aus der Schweiz.
Genau.
Oder worauf spielte man da an? Denn also Sie sind in Deutschland gelandet, in Hamburg, können wir ja schon mal vorwegnehmen, und Sie leben eigentlich seit 2016 in der Schweiz.
Genau.
Worauf spielte also dieser Post dann an?
Ich denke auf meine westdeutsche Sozialisation und ich glaube nicht, dass sich diejenigen dann so ausführlich mit meiner Biografie beschäftigt haben.
Zumal es ging Sie eher in Moskau geboren sind, ja.
Genau.
Ja, und ich habe auch noch nie davon gehört, dass Westdeutschland schickt, aber es ist interessant. Wir können das mal so hinnehmen.
Ja, das denke ich, ist das Einzige, was man damit tun kann.
Jetzt sind Sie ein halbes Jahr lang in der Stadt. So lange geht das Stipendium und so lange haben Sie jetzt dort eine Wohnung. Ein halbes Jahr ist viel, aber ist auch nicht viel. Was können Sie da so, haben Sie was geplant oder lassen Sie sich einfach, springen Sie in den Fluss sozusagen?
Also da ich das nicht zum ersten Mal mache, sehe ich davon ab, Pläne zu machen.
Ach.
Denn wie Sie schon angedeutet haben, für ein halbes Jahr sich große Pläne zu machen in einem Betrieb, und ich meine jetzt den Literaturbetrieb, der eigentlich auch ständige Umtriebigkeit erfordert, auch im Sinne von Lesereisen, auch natürlich, wenn man die journalistische Arbeit noch berücksichtigt, schnellen Reaktionen, das ist illusorisch. Deshalb sind das eher so tendenzielle Ideen, die ich vielleicht, oder Fäden, die ich vielleicht aufgreifen will, aber ich habe keine allzu festen Pläne. Das Projekt, das ich sozusagen mitgebracht habe, ist ein Projekt, in dessen Rahmen ich Satiren zum Kulturbetrieb verfasse. Und da hoffe ich auch, dass ich vom Dresdner Kulturleben mich ein wenig anregen lassen kann. Und etwas anderes sind noch Kolumnen, die ich dann für die Sächsische Zeitung monatlich schreiben werde. Das ist sozusagen auch Teil meiner Stadtschreibertätigkeit.
Ja, also Sie schreiben auch journalistisch, Sie schreiben aber auch Prosa, Sie schreiben Kurztexte. Und ganz, ganz spannend ist jetzt im Prinzip auch für unsere Sendung diese Position zwischen jemandem, der Journalismus macht, aber eben auch Literatur verfasst. Das sind sicherlich auch mitunter zwei Zentrifugalkräfte. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Seit 2016 leben Sie ja eigentlich in der Schweiz. Jetzt sind Sie, wie gesagt, nach Dresden gekommen. Die Schweiz habe ich als unheimlich vielseitiges Land kennengelernt. Wo leben Sie denn da? Und wie kommt es, dass Sie sich für die Schweiz entschieden haben?
Das war eigentlich eine sehr pragmatische Entscheidung, weil ich in der Schweiz gearbeitet habe an der Uni seinerzeit, als ich noch nicht komplett freier Autor war.
In Zürich oder in Bern?
In Zürich. Damals in Zürich, und da habe ich mich in Aarau in der Nähe niedergelassen, aufgrund der Zürcher Wohnungs- und Kostennot.
Oh ja. Und wie sehen jetzt für Sie die Bedingungen zum Schreiben in Dresden aus? Beziehungsweise welche Bedingungen brauchen Sie als Schreiber, um gut schreiben zu können? Mhm. Sagen wir mal, wenn Sie jetzt nicht in der Bahn sitzen. Ich meine, gut, Sie können natürlich auch ein Stipendium haben und einfach die ganze Zeit Bahn fahren, aber das ist vielleicht auch nicht sinnvoll.
Also so ein Bahnstipendium fände ich auch nicht schlecht. Das gibt es leider noch nicht. Das würde ich sofort in Anspruch nehmen, weil ich de facto das ja ohnehin schon tue.
Hiermit also geht das raus an die Deutsche Bahn.
Da könnt
ihr nochmal drüber nachdenken.
Ich hoffe, da hört jemand zu. Also die Grundbedingungen zum Schreiben. Ein Stift und ein Blatt Papier sind meistens ganz gut, oder auch ein Rechner. Mit Vorliebe schreibe ich tatsächlich per Hand, wenn ich mir das erlauben kann. Von der Zeit her nicht die journalistischen Texte, aber die literarischen, weil das nochmal ein zusätzlicher Arbeitsschritt ist, noch ein ganz anderer Bezug zu dem Geschriebenen. Und dann das Übertragen in den Computer noch einen Korrekturgang mehr. Ansonsten brauche ich oft Ruhe, aber manchmal ist es mir auch zu ruhig. Dann gehe ich in ein Café, versuche dort zu arbeiten, scheitere daran, komme nach Hause, denke endlich Ruhe, dann bin ich aber schon zu müde zum Schreiben.
Also, na gut, und irgendwann klappt es dann doch wieder, erwarten.
In der Nacht meistens.
Ah. Wird jetzt Dresden für Sie eigentlich eher so ein Rückzugsstipendium sein, wo Sie sich auf sich selbst mal ein bisschen besinnen können, oder haben Sie vor, eher rauszugehen? Gerade wo wir jetzt diese Dichotomie eigentlich aufgemacht haben, die Sie brauchen. Aber wie wird das wohl so aussehen, was denken Sie?
Nein, Sie haben es schon getroffen mit der Dichotomie, oder es hat auch eine gewisse Paradoxie. Beides gehört für mich dazu. Ich habe sowohl Schwierigkeiten damit, mich komplett herauszunehmen für eine lange Zeit. Das muss man zwar immer wieder tun. Ich habe das aber schon während meiner Zeit, als ich wissenschaftlich gearbeitet habe, oft exzessiv tun müssen. So in dieser extremen Form möchte ich das nicht unbedingt mehr machen. Aber natürlich gehören Phasen des totalen Rückzugs zum Schreiben dazu, sonst ginge es gar nicht. Gleichzeitig aber genieße ich es auch sehr, Kulturleben einer Stadt teilzunehmen, Menschen zu begegnen, in den Austausch zu treten. Aber eben, dann wird es wieder vielleicht etwas viel, und dann denkt man, jetzt brauche ich wieder die Zeit, um mich auf meine Arbeit zu fokussieren. Also es ist, ich würde sagen, es ist ein Wechsel. Es sind Flut und Ebbe, Wellen, die kommen und gehen.
Sie sind ein Wattenmeer.
Das wollte ich zwar nicht sagen, aber ich nehme das jetzt einmal so hin.
Es ist faszinierend. Sie haben wahnsinnig viele Seiten, die wahrscheinlich derzeit auch sehr gefragt sind. Sie sind Schriftsteller, aber auch Journalist. Sie kommen aus Moskau, haben aber auch ukrainische und moldawische Wurzeln. Vor allem kommen Sie aber auch aus einer jüdischen Familie. Und in mir entspinnt sich so ein Bild, wie dass sie ganz viele Adern sozusagen in ihrem Körper haben, die je nachdem immer mal mehr, mal weniger pulsieren sozusagen. Jetzt dieser Tage, es sind so viele geopolitische Konflikte am Brennen, es sind so viele Diskussionen in der Gesellschaft. Welche Ader schlägt bei Ihnen gerade am stärksten?
Sie haben das sehr schön formuliert mit diesem Bild der Adern, weil es ja auch das Blut assoziiert und das ist natürlich eine sowohl brachiale als auch schöne Metapher in diesem Zusammenhang. Ich kann das gar nicht sagen, so viele Adern, wie da tatsächlich pulsieren, abwechselnd, gleichzeitig. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil auch meine Familie auf verschiedensten Seiten, Ukraine, Russland, Israel, unmittelbar davon betroffen ist. Und durch die Familiengeschichte zieht sich das eben auch. Also sozusagen meine Familie, meine Urgroßmutter, die aus Kiew geflohen ist vor den deutschen Bomben, und ihre Urenkelin, meine Nichte, die jetzt bei Kriegsbeginn auch aus Kiew geflohen ist, allerdings vor den russischen Bomben. Das sind solche furchtbaren Kontinuitäten, die da aufgehen. Verwandte, die aus Russland oder der Ukraine fliehen nach Israel und dort schon wieder unter Bombenbeschuss stehen. Also ich weiß zum Teil gar nicht, woran ich jeweils denken soll und woran ich jeweils zu einer bestimmten Zeit verzweifeln soll.
Mhm. Haben Sie da Möglichkeit, regelmäßig Kontakt zu halten?
Ja, das schon. Mhm. Das schon. Nicht mit allen diesen Verwandten ist der Kontakt so eng. Das hat sich einfach so biografisch ergeben, aber mit manchen schon, mit manchen rede ich ständig. Mein Neffe zum Beispiel, der mir gestern aus Israel schrieb, dass er gerade am Mittagessen war und dann gerade in den Bunker fliehen musste und gleich das Mittagessen fortsetzen wird, sobald der Alarm aufhört. Das ist eben die alltägliche Realität vor Ort.
Ich höre da eben auch diesen Ton raus. Er wird dann das Mittagessen fortsetzen. Also wie begegnet Ihnen diese Situation? Was ist das sozusagen ja, für eine Anmutung, wie Sie darüber miteinander sprechen?
Naja, die Leute dort, die dem ausgesetzt sind, genauso auch wie in der Ukraine, gewöhnen sich daran und sind erstaunlich mutig und erstaunlich standhaft. Oft ist es so, dass man hier diese Panik fast stärker verspürt, weil die Menschen dort sich sozusagen darauf einstellen und versuchen, ihr Leben trotzdem zu leben. Und da trifft man auf Beispiele unglaublichen Mutes und unglaublicher Standhaftigkeit.
Und was machen Sie für sich, um dann eben auch quasi weitermachen zu können und da jetzt nicht irgendwie im Kämmerlein zu sitzen und zu denken, es hat irgendwie alles keinen Zweck mehr?
Also das ist tatsächlich ein tägliches Ringen mit sich selbst. Als der Ukraine-Krieg begann, war ich derart unter Schock, dass ich tagelang überhaupt nicht aus dem Bett kam und einfach mit den Bildschirmen und mit den Chats mit meinen Verwandten im Bett lag. Ein bisschen rausgeholt hat mich ein Freund und Redakteur, der mich anrief und sagte, du musst jetzt dringend etwas schreiben, sofort, bis morgen. Ich sagte, ich kann überhaupt nicht schreiben, ich bin nicht mal in der Lage aufzustehen. Und sagte, ja, versuch's bitte, bitte versuch's. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich dann mich aufgerafft habe, versucht habe, etwas zu schreiben und danach sozusagen in diesem Schreiben über die Situation einen Modus gefunden habe. Ich würde nicht sagen, damit zurechtzukommen. Zurechtkommen kann man damit gar nicht. Mhm. Aber einen Modus, damit umzugehen und nicht in kompletter Untätigkeit und Lethargie und Verzweiflung zu versinken.
Also hilft Ihnen auch an dieser Stelle das Schreiben?
Ich würde es nie als therapeutisch bezeichnen. Ja. Es ist eher, also es hat sich eher angefühlt wie eine innere Pflicht, ein innerer Druck, der zwar von außen erstmal angestoßen wurde, aber dann wurde es schnell zu dem Gefühl, ich muss zumindest irgendetwas tun. Und man hat damals vor allen Dingen auch über Russland so viel furchtbaren Unsinn von vermeintlichen Experten und Russlandkennern und Verstehern gelesen, dass ich das Gefühl hatte, ich mich nie als Experte für Russland oder für Politik und so weiter angesehen habe, hatte aber das Gefühl, diese Dinge brauchen ein Gegengewicht. Nicht, dass ich da der Einzige wäre, aber je mehr, desto besser.
Heißt es jetzt, dass in dieser Zeit Ihr journalistisches Schreiben zuvorderst war oder regt Sie das doch auch eher zu Literatur an? Also wo befinden wir uns da jetzt gerade?
vor allen Dingen das Journalistische tatsächlich, das stand für mich nie so im Vordergrund. Ich habe früher hin und wieder Feuilletons verfasst, aber das journalistische Schreiben stand nicht so sehr im Vordergrund für mich. Aber angesichts der Situation hat das extrem zugenommen. Ich habe im ersten Kriegsjahr, ich weiß es nicht, 30, 40 Artikel zu Russland geschrieben, aus eben einem inneren Druck, aus einer inneren Verpflichtung heraus. Es war auch nicht daran zu denken, sich mit anderen Dingen groß zu befassen. Aber ab einem bestimmten Punkt hat man das Gefühl, man hat sich jetzt irgendwie ausgeschrieben. Man kann sich gerade nicht mehr damit befassen. Und dann gibt es vielleicht mal eine kleine Pause, in der ich dann wieder mich anderen Dingen zuwende und Atem hole und Kraft schöpfe.
Wir haben eben im Steckbrief über ein Musikstück gesprochen. Michail Sapochnikov. Richtig ausgesprochen?
Ja, jawohl. Ganz perfekt.
Und das Stück, was Sie angesprochen haben, war Padal Janoschka.
Padal Janoschka.
Padal Janoschka. Und dieser Herr hat tatsächlich das Stück im Studio nochmal extra für uns eingespielt, was ich unheimlich toll finde. Und das werden wir uns jetzt mal anhören. Michail Sapochnikow hat dieses Stück extra nochmal für uns eingespielt. Für MDR Kultur trifft, zu Gast ist Alexander Estes. Herr Estes, können Sie nochmal ganz kurz den Hintergrund zu diesem Stück erläutern?
Also, das ist eigentlich ein ukrainisches Volkslied, das aus der Region kommt, aus der Michail Sapochnikow auch stammt. Und das ist auch die Region, aus der ein großer Teil meiner Familie väterlicherseits ursprünglich kommt. Er hat dieses Lied nach Beginn der russischen Invasion umkomponiert und eine unglaubliche Tragik und Spannung in dieses Lied gebracht. Und das hat mich wahnsinnig bewegt.
Ich habe auch in Ihrem Band, der jetzt gerade erschienen ist, Fluchten, Alexander Estes, im Mosaik Verlag erschienen. Auch da habe ich Positionen zur Ukraine gefunden und würde Sie darum bitten, dass Sie vielleicht einen der Texte mal daraus vortragen könnten.
Ich würde gern einen Text vortragen, der die Familiengeschichte aufgreift, von der ich vorhin gesprochen habe. Meine Großmutter, die aus Kiew geflohen ist, und die Nichte, der das Gleiche widerfahren ist. Dieser Text nimmt das auf, nur geringfügig verändert gegenüber den dokumentarischen Fakten. Es heißt Ruß. Sonntagmorgen beginnt der Krieg. Als in Kiew die Bomben fallen, laufen alle zum Botanischen Garten, denn jemand hatte gesagt, man müsse sich unter Bäumen verstecken. Pola neigt sich schützend über ihre Kinder, als könne sie die Bomben abwenden. Oben schneiden die Suchscheinwerfer in den Himmel, oben irrlichtern die Flieger. Dann setzt Pola mit ihren Kindern in einem Schiff nach Dnipropetrovsk über. Auf dem dortigen Frachtenbahnhof steigen sie in einen Zug, in offene Güterwagen, bestimmt für den Kohletransport. Der schwarze Staub wirbelt auf. Von den Wänden, vom Boden, alles ist bedeckt von Ruß, jede Faser, jede Hautfalte, jede Pore, und es ist, als würde dieser Ruß nie wieder abgehen. Nicht von ihnen, nicht von ihren Kindern, nicht ihren Kindeskindern. Und schon Donnerstagmorgen beginnt wieder der Krieg. Und als in Kiew die Bomben fallen, steigt Pollas Urenkelin in den Zug.
Alexander Estes aus seinem Buch Fluchten. Darin sind kleine Texte, also kurze Texte abgedruckt, die eine große Weite entfalten, also gar nicht im Kleinen verbleiben. Erschienen ist das im Mosaik Verlag. Wir werden im Laufe der Sendung noch weiter darüber sprechen. Alexander Estes zu Gast hier bei MDR Kultur trifft.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Fragebogen.
Herr Estes, haben Sie ein Vorbild oder eine Lebensmaxime?
Ich würde sagen, ich habe ziemlich viele davon. Einige widersprechen sich sogar, aber das ist gar nicht so schlimm, weil ich ohnehin keine davon befolge.
Welches Bildungserlebnis ist Ihnen in Erinnerung geblieben?
Also zu den unvergesslichen Höhepunkten meines Studiums an der Uni Hamburg gehörten sicher die Seminare meines Magister- und späteren Doktorvaters, Professor Lennartz, der einer der gelehrtesten und zugleich aber auch bescheidensten Menschen ist, die ich kenne. Auch wenn ich meine Doktorarbeit dann nicht bei ihm beendet habe. Und besonders bemerkenswert war auch, dass er ein Philologe mit großem Sinn für Humor war. Das ist sicherlich nicht die Regel.
Das ist schön, weil manchmal sind tatsächlich Bildungserlebnisse Menschen an sich. Kenne ich auch aus dem Studium, das ist eine gute Sache. Wann fühlen Sie sich am lebendigsten?
Ich würde sagen, bei Formen der Kulturaufnahme, der Rezeption kultureller Artefakte, also beim Musik hören, beim Betrachten von Kunstwerken, beim Lesen von Poesie, von Lyrik, natürlich auch Naturerlebnisse. Dann würde ich sagen, im Gespräch, so wie jetzt. Und natürlich auch auf der Bühne. Das ist ein Erlebnis, das mir dieses Gefühl der Lebendigkeit sehr stark vermittelt. Und vielleicht auch bei einer heißen Dusche.
Woran glauben Sie, Herr Estes?
An unser profundes, tiefes Unwissen als Menschen.
Sagt das der Journalist oder der Literat in Ihnen?
Ich denke, das sagt der Mensch, der an den Fragen und Herausforderungen der Zeit und auch der Wissenschaft scheitert.
Was finden Sie schwerer, anfangen oder aufhören?
Ich glaube, am schwersten finde ich es, also paradox muss ich antworten, anzufangen, aufzuhören.
Der neue Stadtschreiber von Dresden, Alexander Estes, ist heute zu Gast bei MDR Kultur trifft. Ihr Vater ist 1937 in Moskau geboren. Sie sind in eine jüdische Familie hineingeboren und in der Vorbereitung habe ich den Satz gelesen, er ist im Krieg geboren und erlebt jetzt das hohe Lebensalter im Krieg. Ihre Eltern haben 1996, da waren sie 9 Jahre alt, Russland verlassen. Was gab es für Gründe, damals Russland zu verlassen?
Ich würde fast fragen, welche Gründe gab es damals, Russland nicht zu verlassen? Mhm. Erstens, es war während der Sowjetzeit ja nicht ohne weiteres möglich auszureisen, eigentlich für die allerwenigsten, aber eigentlich wollten fast alle weg. Und dann war das mit dem Zerfall der Sowjetunion plötzlich möglich. Russland befand sich damals in einer völlig unberechenbaren, Anfang der 90er, in einer völlig unberechenbaren, chaotischen Lage. Oligarchen rissen sich den Staatsbesitz unter den Nagel. Es gab viel Kriminalität, es gab Putschversuche, Panzer auf den Moskauer Straßen und so weiter. Das heißt also, schlichte Sicherheits- und Stabilitätserwirkungen führten die Menschen dazu auszuwandern. Nun war es aber auch so, dass natürlich jüdische Menschen ein besonderes Bedürfnis hatten, denn sie waren schon in der Sowjetunion mit Alltagsantisemitismus konfrontiert, der dann auch nicht aufhörte. Deshalb wanderten die meisten nach Deutschland, Israel oder in die USA aus. Und zusätzlich muss man auch sagen, mein Vater wurde zeitlebens, stand da unter Beobachtung und so weiter, als nonkonformer Underground, Avantgarde-Künstler. Das heißt, dass auch das noch eine zusätzliche Rolle spielte.
Sie stammen aus einer Künstlerfamilie. Ihr Vater ist Maler, Grafiker.
Maler, genau? Ja.
Maler, ne? Sie haben eben schon von Antisemitismus gesprochen. Damals in Moskau, haben Sie das persönlich auch in Erinnerung? Haben Sie das zu spüren bekommen?
Durchaus, ja. Also das habe ich schon als kleines Kind auf dem Spielplatz zu spüren bekommen. Aber trotzdem kann man sagen, wuchs ich relativ behütet auf. Das liegt aber unter anderem eben auch daran, das lag daran, dass ich sehr wenig Kontakt mit Leuten außerhalb unserer kulturellen Bubble sozusagen hatte. Aber sobald dieser Kontakt stattfand, war oft auch Antisemitismus dabei.
Das heißt also auch jüdischer Kindergarten, jüdische Schule?
Genau, das war der Fall. Das war natürlich auch ein Weg, sich sozusagen zu schützen vor den alltäglichen Problemen. Diese Institutionen haben erst eröffnet. Das wäre in der Sowjetunion natürlich undenkbar gewesen. Anfang der 90er begannen solche Institutionen ihre Arbeit.
Und Sie sind dann als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Hamburg gekommen, mit Ihrer Familie zusammen. Das war damals noch etwas, was der letzte Außenminister der DDR mit durchgesetzt hatte, Markus Meckel. Ich meine, von Seiten der BRD war das jetzt gar nicht unbedingt so hoch angesehen. Das heißt also, wie wurden Sie denn dann in Hamburg empfangen, integriert? Wie leicht fiel es oder auch nicht?
Also grundsätzlich muss man sagen, dass wir sehr, sehr gut anknüpfen konnten, auch dadurch, dass meine Eltern schon Ausstellungen in Deutschland hatten und so weiter, also schnell sozusagen in die Kulturwelt aufgenommen wurden. Gleichzeitig muss man schon sagen, dass diese Umsiedlung, dieser Umzug mit einem großen Reputationsverlust auch einherging für meine Eltern, denn sie waren in Russland natürlich viel anerkannter. Das ist aber etwas, was den meisten Migranten passiert, besonders natürlich denjenigen, die mit Sprache in irgendeiner Form zu tun haben. In dem Fall war es etwas einfacher, trotzdem konnten sie ihre Arbeit nicht auf dem gleichen Niveau, also ich meine ihre Ausstellungstätigkeit und so weiter, nicht auf dem gleichen Niveau in Deutschland fortsetzen. Aber insgesamt würde ich sagen, wir haben sehr, sehr nette, sehr offene Menschen getroffen, die uns auch sehr unterstützt haben.
Und jetzt werden Sie heute beschrieben als jüdisch, russisch, deutsch, schweizerischer Autor mit ungarisch-moldawischen Wurzeln.
Nein, ungarisch.
ukrainisch-moldawischen Wurzeln. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Aber das ist ja irre. Also da kommt ja so viel Nationalität zusammen. Welche Sprachen davon sprechen Sie?
Also ich habe das tatsächlich, das muss man vielleicht dazu sagen, ein bisschen bewusst auf die Spitze, obwohl dieses Vierergespann russisch, jüdisch, deutsch, schweizerisch, das kam tatsächlich irgendwo mal vor. Aha. Und ich habe es dann bewusst ein bisschen auf die Spitze getrieben und noch alle anderen Einflüsse hinzugesetzt, weil ich diese Identitätskonstruktion und dieses, es ist ein russischer Autor oder es ist ein Schweizer oder Deutscher. Also es funktioniert überhaupt nicht. Besonders wenn ich lese russischer Autor, das wird tatsächlich manchmal geschrieben, dann denke ich, das ist völlig absurd, denn ich schreibe weder auf Russisch noch haben wir als Juden uns jemals so sehr als Russen gefühlt und dann noch mit den ukrainischen.
Wie ist es denn mit dem Jiddischen? Sprechen Sie Jiddisch?
Ich bin leider kein aktiver Jiddischsprecher, ich nutze aber viel Jiddisch in meinen Texten, also bestimmten Texten, wo es um das Judentum geht oder jüdischer Humor eine besondere Rolle spielt. Ich habe Jiddisch durch meinen Vater und durch meinen Großvater als Kind sozusagen passiv rezipiert und bin auch mit jiddischen Liedern aufgewachsen.
Mhm. Und Sie wohnen, wie gesagt, normalerweise in der Schweiz. Das heißt, das Schweizerdeutsch ist Ihnen irgendwie auch schon geläufig geworden, soweit, dass Sie auch selber mal, dass Ihnen da was rausrutscht? Oder
Moll.
Gut, da bin ich jetzt schon raus.
Also ja, ich hüte mich davor, es zu übertreiben, weil das dann für die Schweizer doch immer noch wie eine schlechte Parodie klingt, wenn ich das mache.
Ist ja mit dem Norddeutschen genauso, haben Sie wahrscheinlich in Hamburg auch schon erfahren.
Jo. aber es ist trotzdem ja schön, wenn man so an der Kasse sozusagen die gestochen scharfe hochdeutsche Aussprache herausholt. Das Schweizerdeutsche ist mir irgendwie auch sehr nah und vertraut. Das Interessante ist, ich habe mich während meines Studiums, meiner Arbeit an der Uni sehr stark mit dem Mittelhochdeutschen beschäftigt, also mit dem mittelalterlichen Deutsch. Und das Schweizerdeutsche hat in Teilen sehr archaische Formen bewahrt, sodass es mir über diese Schiene nahe ist. Und gleichzeitig muss man sagen, dass auch das Jiddische hin und wieder an bestimmten Lautformen sich überschneidet. Es hat sich auch während der mittelhochdeutschen Phase sozusagen als eigenständiger Strang entwickelt, sodass es da viele, viele Berührungspunkte sprachlicher Art für mich gibt.
Ja, Sprachgemeinschaften erhalten sich oft einige ältere Features. Ja, ich habe in Ihrem Werk in Fluchten habe ich einen Text gefunden, der einen weiten Bogen schlägt von der Ukraine in die Schweiz. Ich muss sagen, das ist mir so noch nicht begegnet und der hat mir ganz schön die Schuhe ausgezogen. Das fand ich wirklich stark. Der Text heißt Der Sennenhund und wenn Sie den nochmal lesen würden, würde ich mich sehr freuen.
Gerne. Der Sennenhund. Als Kind wollte ich immer einen Berner Sennenhund. Doch meine Eltern waren dagegen und erzählten mir, man könne einen solchen bei uns gar nicht bekommen, sondern nur in Bern, weshalb er eben so heiße. So lebte ich in der Ukraine und mein Berner Sennenhund weit weg in der Schweiz. Da mein Wunsch dadurch nicht etwas schwächer, sondern nur immer drängender wurde, kamen meine Eltern nicht umhin, mir einige Jahre später endlich einen Welpen zu kaufen, den ich fürsorglich aufzog und der nach und nach von einem Schützling zu einem Beschützer wurde, einem Wächter, der uns vor aller Gefahr zu bewahren suchte, auch vor den ersten Explosionen, auch vor den Soldaten, aber das lag nicht mehr in seiner Macht. Wir mussten gehen und ihn zurücklassen. Jetzt lebe ich in der Schweiz und mein Berner Sennenhund weit weg in der Ukraine. Vielleicht muss ich etwas zum Hintergrund dieses Textes sagen. Gerne. Als die russische Invasion begann, gab es einen großen Mangel an Leuten, die ukrainisch oder russisch sprechen, um den ankommenden, fliehenden Menschen aus der Ukraine zu helfen, sich hier zurechtzufinden. Und da habe ich manchmal ausgeholfen und bin dabei auf Menschen gestoßen, die mit Tieren geflohen sind aus der Ukraine und unglaubliche Mühen auf sich genommen haben, um diese Tiere mitzubringen. Das war wahnsinnig berührend und schmerzlich. Und was mir aufgefallen ist, viele haben dann gesagt, wenn man sie fragte, was sie brauchen, wie es ihnen geht, haben sie zunächst mal über ihre Tiere gesprochen, gesagt, uns geht es gut, aber hier, mein Hund, der braucht dringend das und das. Und dem ging es so schlecht während der Flucht, der hat so viel erlitten und so weiter. Also es fiel ihnen etwas leichter offensichtlich, über diese Tiere zu reden, mit denen sie so unglaubliches Mitgefühl hatten. Und das brachte mich auf den Gedanken, den ich überhaupt nicht mehr los wurde. Ich möchte diese Geschichten sammeln von Menschen, die ihre Tiere mitgebracht haben. Und das wurde dann eine Interviewreihe mit einer Bildstrecke. Gab es dann diese Interviews und unter anderem von dieser jungen Frau, deren Erzählung diesem Text zugrunde liegt. Ich habe hier ein bisschen literarisch bearbeitet, also es ist in dem Fall kein journalistisch-dokumentarischer Text mehr, aber die Geschichte ist so in der Tat wahr.
Also es begegnet uns sozusagen das Tier als Anteil auch der Persönlichkeit, nicht nur als Familienmitglied, sondern auch irgendwie als lebender Beweis für einen selbst, vielleicht auch für die eigene Heimat, die man verloren hat und auch für etwas, das einem ja auch dann in dem Moment hilflos ausgeliefert ist, so wie ein Kind, ne?
Ja, ganz genau. Man muss auch sagen, zum Beispiel diese junge Frau, die mir das erzählt hat, sie musste ihr Pferd zurücklassen und eben auch den Hund. Und das ist natürlich ein ganz starker emotionaler Verlust, viel stärker, als wenn es um Gegenstände oder einfach die Wohnung geht. Zugleich denke ich, die Menschen, die ihre Tiere mitbrachten, die haben sich auch in der Art, wie sie das artikulieren, die bewahren sich dadurch in diesen Schrecken, inmitten dieses unfassbar unmenschlichen Geschehens, ein Stück Menschlichkeit, ein Stück Humanität in ihrem Umgang mit der Kreatur.
In Ihrem Buch finden wir Illustrationen bzw. ja, Malereien dann abgedruckt. Ich weiß nicht genau, wie es entstanden ist. Jedenfalls hat sich Ihr Vater in diesem Buch verewigt. Nikolai Estes lebt, wie gesagt, eigentlich in Moskau und Hamburg. Wahrscheinlich derzeit dann ausschließlich in Hamburg.
Schon lange ausschließlich in Hamburg, ja.
Hat er eigentlich was jetzt zu Ihren Arbeiten konkret zu diesem Buch gesagt? Wie läuft diese Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden, dass Sie da eine gute Form miteinander finden?
Also generell würde ich sagen, mein Vater ist mein allerbester Kritiker. Aha. Der große Vorteil ist, er hat nie richtig Deutsch gelernt. Das heißt, ich lege ihm die Texte vor und er findet sie alle wunderbar.
Das ist ja ein Trick.
Es ist so, dass ich hier tatsächlich ein bisschen sozusagen mich seiner Sachen bemächtigt habe. Es sind hier kleine Fragmente aus seinen großen Gemälden.
Ah, das heißt, die gab es schon vorher.
Die gab es schon vorher. Mhm. Die Designerin, die das Buch wahnsinnig schön und originell und experimentell gestaltet hat, mit der habe ich das so besprochen, dass sie diese Gemälde schonungslos zuschneidet. Das hat mein Vater anfangs ein bisschen schockiert, aber dann fand er es doch irgendwie gut. Aha. Denn er ist ja nicht umsonst auch schon immer als Avantgarde-Künstler bekannt gewesen. Das heißt, er ist für das Experiment offen und das hat ihm dann tatsächlich gefallen, trotz des heftigen Zuschnitts.
Da haben Sie Ihren Vater quasi schonungslos gekürzt.
Das kann man so sagen und ich weiß, glaube ich, auch worauf.
Ich will natürlich, es war ein Wink mit dem Zaunfall, denn es gibt noch einen Text,
anspielen,
der da heißt Kürzungen, wo es quasi geht, ja, jetzt sehen wir mal, dass in allen Kunstdisziplinen irgendwie auch gekürzt wird. Finde ich ja ganz interessant. Seite 65 ist das.
Vielen Dank, Sie haben gesehen, dass ich panisch in meinem Buch blättere.
Mit Panik können wir hier in dem Radio.
Also das ist ein Text, den ich mehrfach geschrieben und vor allen Dingen auch den ich sehr stark gekürzt habe. Und die Kurzfassung hat in dieses Buch Fluchten Eingang gefunden. Kürzung. Der Lektor hatte ihm gesagt, er solle noch deutlich stärker kürzen. Beim Wort deutlich hatte der Lektor seine Brille mit dem Zeigefinger nach oben geschoben. Man hatte es also ernst zu nehmen, todernst, denn mit der Lektorenbrille war nicht zu spaßen. Also musste er kürzen, deutlich stärker, was auch immer das hieß. Zunächst kürzte er die detailverliebten Beschreibungen, die schwatzhaften Wortwechsel, die ausufernden Metaphernketten und die tiefschürfenden philosophischen Abschweifungen. Doch das sollte nur der Anfang sein, denn er wollte die Worte des Lektors ja ernst nehmen, todernst. Also kürzte er weiter, nunmehr ganze Ereignisse, ganze Figuren, ganze Stränge der Handlung. Aber war das bereits deutlich stärker? Denn stärker heißt ja, dass man bereits stark gekürzt haben müsse, um nun sogar noch stärker zu kürzen. Und war seine Kürzung überhaupt schon stark oder war seine Kürzung durchschnittlich, trivial und gewöhnlich? Nein, radikal sollte sie werden. Voller Inbrunst setzte er sein Werk fort, verwarf den Prolog, ließ das Ende offen, schnitt den Kern der Geschichte heraus, entfernte den Protagonisten. Es war nichts mehr übrig. Endlich schien sicher, dass er stark gekürzt hatte. Jetzt musste, jetzt konnte er stärker kürzen, und zwar deutlich. Also tilgte er alle Entwürfe, strich jegliches Vorwissen, radierte seine Erinnerung aus und zuletzt seine ganze Existenz. Dieser Bericht ist das Einzige, was blieb.
Herr Estes, ich wette, dass dieser Text auch gekürzt wurde, oder? Es gibt bestimmt noch eine längere Version.
Genau, das ist genau so. Also der ursprüngliche Text ist mehrere Seiten lang. Dann gibt es noch eine mittellange Version und das ist die fast die kürzeste. Es gibt, glaube ich, noch eine, die noch ein bisschen kürzer.
Ich habe den Text gestern meiner Tochter vorgelesen, die auch gerne liest und auch gerne schreibt. Und sie hat so mitgelitten mit jeder Kürzung und am Ende gesagt, das ist ja schrecklich. Es gibt noch einen anderen Text in dem Buch, der heißt Haft. Und der beschreibt einen grenzenlos freien Künstler, der quasi keine Leitplanken hat und nur Freiheit hat. Mhm. Wo finden Sie sich jetzt da eigentlich wieder? Also zwischen dem weggekürzt werden und der absoluten Freiheit?
Naja, es ist meistens irgendwie beides in einer Künstlerexistenz vorhanden. Einerseits hat man natürlich, kann man sagen, prinzipiell absolute Freiheit. Ne? Man hat ein weißes Blatt vor sich und man kann tun, was man will. Und dieses Erlebnis der Freiheit, ich gebe ja auch oft Schreibkurse auch für Kinder zum Beispiel oder Jugendliche, das versuche ich immer auch sozusagen zu erwecken und hervorzulocken. Dieses Gefühl, ich habe ein Blatt vor mir und ich kann im literarischen Bereich, im künstlerischen Bereich kann ich tun, was ich will. Das ist ein Erlebnis grenzenloser Freiheit, das es wahrscheinlich in keinem anderen Lebensbereich mehr
jetzt,
so
jetzt
gibt.
Jetzt leben Sie ja aber in Deutschland erstmal. Hat das vielleicht eine Relevanz für dieses Thema?
Ja, ich wollte vielleicht noch ganz kurz, dann gibt es natürlich auf der anderen Seite die finanziellen und betrieblichen Zwänge, die redaktionellen Zwänge und so weiter, die diese Freiheit wiederum sehr stark einschränken. Also das ist, glaube ich, dieses Zwischenspiel. Und Deutschland, ich denke, Sie spielen da auf einen Punkt an, dass wir heute immer wieder hören, in Deutschland kann man nichts mehr sagen oder nicht mehr so viel sagen. Ich weiß nicht, ob Sie darauf hinaus wollten.
Könnte man darauf beziehen, ja. Also kann man machen, na klar. Ich meine, jedes Land hat irgendwie so seine Diskursmoden und einige Länder sind da verschärfter, andere sind da weniger verschärfter. Ja, wie geht's Ihnen da gerade in Deutschland?
Also ich bin sehr vorsichtig bei diesem, ich habe es mal in einem Artikel als inszenierte Zensur oder auch Zensurtheater bezeichnet, wenn man sagt, in Deutschland wird zensiert, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Eine Zensur findet in dem Sinne in Deutschland nicht statt. Das sieht man besonders gut, wenn man sich, wie ich es auch getan habe, fortwährend mit zum Beispiel der russischen Zensur beschäftigt. Allein der Fakt, dass man sagen kann, es wird hier zensiert, zeigt, dass es nicht der Fall ist in diesem strengen Sinne. Es gibt aber so eine Art Selbstzensur. Sehr viele Menschen, dazu gibt es auch Erhebungen, haben das Gefühl, dass sie ihre Meinung nicht frei sagen und äußern können. Und dieses Gefühl muss man ernst nehmen. Es ist aber mehr ein Gefühl als eine Tatsache. Dieses Gefühl hat natürlich auch Gründe und die Gründe liegen in den Reaktionen darauf, was man wie sagt und in der Verhärtung der Fronten.
Dann gibt es natürlich Situationen, die zustande kommen und Diskurs hervorbringen oder eben auch nicht. Und da können wir vielleicht auch nochmal schauen auf eine so eine Möglichkeit beziehungsweise ein Thema, das Sie vielleicht als Stadtschreiber auch interessieren könnte. Dresden hat ja eine relativ neue Synagoge. Am 9. November 2001, dem 63. Jahrestag der Reichspogromnacht, ist sie geweiht worden. Und der Bau ist ja auch an der Stelle der ehemaligen Synagoge von Gottfried Semper 1938 zerstört. Und da gab es einen Artikel der Jüdischen Allgemeinen Zeitung, wo Menschen, auch Sie darunter, aus Moskau, Kiew, Kharkiv erzählten, wie sich auch seit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, wie sich das miteinander verändert hat. Wie ist es da bei Ihnen? Würden Sie da Kontakt suchen oder ist es auch vielleicht sogar eine Pflicht, dort einen Kontakt aufzunehmen oder freuen Sie sich über Einladungen? Wie könnte das so aussehen?
Ja, ich bin tatsächlich schon mittendrin, zum Beispiel auch die, also es gibt ja natürlich in Dresden auch mehrere jüdische Gemeinden, das ist eigentlich fast jeder Stadt so. Das ist auch ein Klassiker, über den es zahllose Witze gibt, wenn es zwei Juden in wo gibt es drei Synagogen, weil es noch eine geben muss, in die keiner von denen auch jemals auch nur einen Schritt setzen würde. Das ist der Klassiker. Also mit einigen bin ich da schon im Gespräch, mit anderen noch nicht. Es gibt auch die Jüdische Woche in Dresden. Da plane ich auch eine gemeinsame Veranstaltung mit der Dresdner Autorin Irina Fingerova, die aus Odessa kommt, mit der ich schon sehr lange befreundet bin. Und da gibt es also schon den ersten Austausch. Ich würde sagen, es ist sowohl irgendwo eine innere Pflicht, als aber auch ein Wunsch.
Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und für Ihre Gedanken. Das war sehr, sehr schön. Danke sehr.
Vielen Dank auch Ihnen für dieses spannende Gespräch.
Das war MDR Kultur trifft aus der Redaktion von Angelika Zapf. Julia Hemmerling hat das Gespräch geführt. Und in der kommenden Woche ist hier Josef Becker zu Gast. Josef Becker ist Dramaturg am Theaterhaus in Jena. Und da eröffnet am 2. Juli die Kulturarena mit der Premiere Laßlos Herz, einer surrealistischen Komödie von Peter Neugschwendner und in einer Inszenierung von Josef Becker und Lukas Pergander. Beide gehören übrigens der vierköpfigen künstlerischen Leitung des Theaterhauses Jena an.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.